Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Es war eine ganz bittere Niederlage. Eine Niederlage, über die es auch zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen, weil ich denke, das, was wir heute Abend gesehen haben, war nicht Bayern München. Es ist wichtig, dass wir schnell nach diesem Spiel wieder die Kurve kriegen und uns als Bayern München präsentieren und dann eben auch zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die in den letzten Jahren in Europa und auch national für Furore gesorgt hat und dass wir da wieder anschließen.
Das war der hörbar enttäuschte Kalle Rummenigge gestern nach der 0:3 Niederlage des FC Bayern in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Auf dem Bankett hat er es gesagt und es wurde heute auch geredet an der Säbener Straße und das offenbar wirklich im Klartext, denn seit heute Mittag gehen der FC Bayern und Trainer Carlo Ancelotti getrennte Wege und damit herzlich willkommen zur eigentlich ursprünglich als Champions League konzipierten Sondersendung der Sportshow und 90 plus on air zum zweiten Spieltag der europäischen Königsklasse. Mein Name ist Malte Asmus und meiner Seite begrüße ich die Kollegen von 90 plus, Marius, Manuel und Steffen. Hallo ihr drei.
Servus.
Moin.
Servus.
Ja, wir blicken jetzt mal zurück auf den schwarzen Tag des FC Bayern gestern, aber auch auf die schwarzen Stunden des BVB gegen Real Madrid von RB Leipzig in Istanbul bei Beşiktaş. Und dabei müssen wir sicherlich auch die Frage stellen, wie groß ist eigentlich die Lücke, die mittlerweile zwischen deutschen Vereinen und der europäischen Top-Elite klafft. Aber bevor wir uns grundsätzlichen Fragen stellen, müssen wir natürlich erstmal auf die Personalie heute beim FC Bayern eingehen, die uns alle ja vielleicht auch überrascht hat, dass es so schnell dann kam. Manuel, du bist Bayern-Fan. Hat dich das überrascht, dass der Schritt dann heute kommt nach dieser 0:3 Niederlage oder hast du nach gestern Abend irgendwo schon erwartet, dass irgendwas in die Richtung kommt?
Ja, der ehemalige O-Ton zeigt es ja ganz gut. Ich denke, dass das schon eine Sache war, die den Bayern-Verantwortlichen länger im Kopf geschwebt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Sache ist, die man auch nach der Kritik der Spieler an der Taktik selbst, an ihren eigenen Leistungen, aber auch aufgrund der Tatsache, wie sich die Mannschaft in den letzten Wochen präsentiert hat, dass das ein Entscheidungsprozess war, der bei den Verantwortlichen gereift ist und der jetzt mit der gestrigen Niederlage seinen Höhepunkt gefunden hat. Und ich glaube, diese Bankettrede mit den drastischen Worten von Konsequenzen und Klartext und wie die Rhetorik von Rummenigge nun mal so ist, wenn er wirklich angepisst ist, da muss man eigentlich sagen, dass das jetzt nicht mehr so überraschend kam, dass es jetzt aber so schnell passiert ist und heute Mittag schon vonstatten ging. Das hat mich dann im Endeffekt doch ein bisschen überrascht. Also es ist, dass der Gedanke gereift ist, hat mich nicht überrascht, aber dass jetzt so schnell die Reißleine gezogen wurde, hat mich schon überrascht. Auch ein bisschen im Positiven, dass man gemerkt hat, dass man sich so langsam, aber sicher in seiner Selbstzufriedenheit von der Gesamtsituation nicht beeindrucken lässt, aber die Tatsache, dass man ganz langsam in eine Krise schlittert, dann doch bemerkt hat und jetzt entgegensteuert.
Welchen Anteil dürfte diese ja doch recht überraschende Aufstellung gestern ohne Arjen Robben, ohne Ribéry, ohne Hummels in der Startelf jetzt auf diesen Prozess und auf diese Entscheidung gehabt haben aus deiner Sicht, Marius?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich denke, das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, weil unter den genannten Spielern auch möglicherweise der ein oder andere Hoeneß-Liebling ist, der sich in mehreren Berichten zufolge auch schon öfter mal, wenn er nicht gespielt hat, beim Präsident ausgeheult hat. Gestern war es schon wieder ziemlich auffällig, wenn man überlegt, wie würde der FC Bayern in einem Topspiel auflaufen. Ich denke, die meisten würden sich für eine Innenverteidigung aus Hummels und Boateng entscheiden. Das war gestern nicht der Fall. Ich denke schon, dass die Spieler oder zumindest die momentane Lage in der Mannschaft dazu beigetragen hat, dass dann doch so schnell eine Entscheidung getroffen wurde. Und ich denke auch, die Entscheidung wurde gerade so schnell getroffen, weil wahrscheinlich dann auch gestern möglicherweise etwas endgültig intern zerbrochen ist, was dann vielleicht im Nachhinein nicht mehr zu kitten gewesen wäre.
Also diese Aufstellung von Ancelotti, die hat dann doch viele wirklich überrascht. Steffen, dich auch, dass es so passiert ist gestern?
Auf die Aufstellung bezogen?
Ja, auf die Aufstellung erstmal bezogen, aber im Grunde dann auch mit dieser Aufstellung dann, wie das Spiel gelaufen ist.
Also ich denke mal, dass ja, dass Ancelotti da ein bisschen sich verpokert hat. Und dieses Konzept, was er dann anscheinend geplant hat, ist ja, wie man gesehen hat, mächtig nach hinten losgegangen. Ich hätte es auch nicht so kommen sehen. Also angefangen bei der Aufstellung hätte ich persönlich auch, ja, wie Marius das gesagt hat, mit Boateng und Hummels andere Spieler aufgestellt. Und auch von der Flügelzange, was Robben und Ribéry angeht, hätte ich da vielleicht auch immer einen von den beiden aufgestellt. Gut, Ribéry 90 Minuten auf der Bank gesessen, konnte man so, glaube ich, auch nicht erwarten. Und ja, das Resultat ist bekannt. Und ob Ancelotti das fahrlässig in Kauf genommen hat mit den schwierigen Charakteren, sag ich mal, die ja auch dann näher zu Hoeneß stehen, dass er die dann bewusst außen vor gelassen hat, kann man, glaube ich, nur mutmaßen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das Ergebnis ist bekannt.
Manuel, war das vielleicht eine bewusste Provokation von Ancelotti auch, weil ihm ja in den letzten Wochen doch immer mehr reingeredet wurde, auch in seine Entscheidung, dass das vielleicht einfach, ja, letztlich so ein Punkt war, wo er jetzt gesagt hat, ey, ich probiere das einfach mal und wenn es nicht klappt, habt ihr auch irgendwo Mitschuld und dann trage ich eben die Konsequenzen, aber bevor ich mich hier bevormunden lasse, lassen wir es lieber so machen.
Ja, bei Sport 1 kam ja schon die Meldung, dass er die Aufstellung gestern nur relativ wortlos an die Wand genagelt hat sozusagen, nur die 11 Namen da drauf standen, aber das sind so diese typischen Geschichten, die kommen, wenn eine Trainerentlassung vonstatten gegangen ist. Es kann schon sein, dass er eine gewisse Trotzreaktion entwickelt hat, aber manche Entscheidungen waren schon logisch. Also Ribéry beispielsweise hätte ich auch rausgenommen aufgrund seiner aktuellen Formschwäche. Boateng auf der Tribüne, das war abgesprochen wegen der Belastungssteuerung. Allerdings, wie eben schon angesprochen, Hummels hätte ich natürlich spielen lassen. Anstelle von Süle, der einfach noch nicht ganz in der Lage ist, so ein Topspiel mit so einer etwas durchrotierten und etwas instabilen Abwehr durchzuziehen, gerade unter der Prämisse, dass natürlich Neuer fehlt, hätte das zur Stabilisation beigetragen. Und wie Steffen schon angesprochen hat, also Robben oder Coman von Beginn an wäre schon sinnvoll gewesen, um einfach ein gewisses Tempo zu generieren. Dementsprechend glaube ich schon, dass es auch ein Teil Trotzreaktion war und Ancelotti sich zwar schon was darunter vorgestellt hat, die defensive Stabilität einfach gestern so mit dieser Aufstellung nicht gewährleisten konnte.
Die Konteranfälligkeit vor allem der Bayern, die nach 80 Sekunden dann schon kalt erwischt wurden, Marius, da gab's dann auch, ja, diese sehr offene rechte Seite, auf der Dani Alves dann durchging, da hatten die Bayern sich alle nach links orientiert, keiner den Rückraum abgesichert. Wem würdest du da an diesem Gegentor jetzt direkt die Schuld geben?
Ich versuche es mir gerade noch mal bildlich vorzustellen. In der Konferenz ist danach noch einiges gefolgt, aber so wie ich es im Kopf habe, glaube ich nicht. Ich glaube, ich im ersten Moment David Alaba ausgemacht zu haben. Das habe ich aber dann noch bei der Zeitlupe revidiert, weil ja Dani Alves dann, weil ich glaube, Mbappé ist nach innen gezogen und Alaba ist mit nach innen gegangen. Dementsprechend hatte Alves Platz. Wahrscheinlich, ich glaube, links außen hat zu der Zeit James Rodriguez gespielt. Wäre wahrscheinlich eher der Schuldige gewesen, so wie ich das jetzt rekapituliere. Aber generell kann es nicht sein, dass man in einem Topspiel oder in einem Champions League-Spiel, wo man zwei Teams auf Augenhöhe erwartet, dass solche Lücken bei Kontern bestehen, wie es jetzt auch gerade beim 1-0 der Fall war, weil Dani Alves im Prinzip den Ball noch im eigenen Strafraum, im gegnerischen Strafraum annehmen konnte, bringt ihn dann relativ glücklich durch die Beine von Ulreich, aber es ist eigentlich nicht zu erwarten gewesen, dass die Bayern gestern PSG solche Lücken offenbaren.
Und dass eben sowas in der Vorsaison oder in der Vorvorsaison unter Pep Guardiola sowieso nur ganz äußerst selten mal vorgekommen ist. Konteranfällig war man da auch auf Seiten der Bayern hin und wieder, aber eben nicht in dieser Stärke wie gestern, wo dann Paris ja eigentlich bei jedem Gegenzug, Steffen, wirklich Gefahr versprüht hat.
Ja, du sprichst es genau richtig an. Also es zum 1-0 fand ich, war ja, dass Dani Alves da so frei war, war auch nur ein Ende einer Fehlerkette. Allein wie Neymar, ich würde jetzt nicht sagen gedribbelt, Neymar ist ja eigentlich durchspaziert, ohne großen Schnickschnack hat er da die Bayern-Spieler düpiert. Und das finde ich auf dem Niveau, da fängt schon an, das darf eigentlich nicht geschehen. Und auch die restlichen Konter, das war ja nicht immer ja auf Weltklasse-Niveau gespielt, das war schlicht und ergreifend ja clever ausgespielt. Und die Lücken gnadenlos genutzt. Das war jetzt von Bayern alles andere als souverän verteidigt. Und von daher kann man auch von Glück reden, dass Neymar da aus, ja, ich sag mal, 6,5 Metern weit neben das Tor schießt und auch Mbappé nicht jede Großchance genutzt hat.
Und im Gegensatz zu Bayern wirkte das, was Paris gespielt hat, auch aus einem Guss. Das war im Grunde dieses blinde Verständnis, diese Laufwege, diese einstudierten Laufwege, die Bayern früher unter Guardiola Manuel mal hatte, aber bei Pep unter Carlo Ancelotti dann irgendwo nicht mehr hatte.
Ja, es sind nicht nur die Automatismen. Ich finde, es ist auch ein Punkt, dass diese unglaubliche Dominanz im Ballbesitz, die man unter Guardiola hatte, dieses diese spielerische Leichtigkeit, dieses Gefühl der, ja, das, dass man den Ball eigentlich nicht verlieren kann, das, so ist man damals auch bei Manchester City aufgetreten. Man hat bei großen Clubs, war man in der Lage, auch wenn die Auswärtsergebnisse von Guardiola in der Champions League bei Bayern nicht durchweg positiv waren, hat man aber immer zumindest sein Ding durchgezogen, hat den Spielstil erkannt, und Ancelotti wollte das verfeinern, sollte die Defensive stabilisieren, aber jetzt hat man 10 Tore in den ersten 10 Pflichtspielen kassiert. Das ist, glaube ich, so viel wie seit 9 oder 10 Jahren nicht mehr. Das ist dann schon bedenklich, gerade wenn du siehst, was für eine Defensive trotzdem noch auf dem Platz steht. Also das sind wirklich 4 überragende Innenverteidiger, über die Außenverteidiger muss man auch nicht diskutieren. Und im zentralen Mittelfeld fehlt es meiner Meinung nach so ein bisschen an den richtigen Spielertypen. Also Vidal bringt im Bayern-Spiel nicht so viel, hat überragende individuelle Qualitäten, aber bringt seine Fähigkeiten, kann er nicht so einbringen, dass sie dem Bayern-Spiel unglaublich viel helfen würden. Tolisso ist auch ein Spielertyp, der sehr viel mit über die Dynamik kommt, aber auch nicht der ballsicherste Spieler ist. Es hängt also sehr viel hin gestern von Thiago ab, das hat man gemerkt. Guardiola hat immer versucht, Thiago zu entlasten, hat das auch häufig hinbekommen. Am Anfang vielleicht ein bisschen besser als später, als dann Thiago auch schon mit Alonso, der etwas in die Jahre gekommen war, zusammenspielt. Aber das ist einfach das Problem, dass im Moment nicht diese unglaubliche Dominanz und dieses Selbstverständnis vorhanden ist und dazu noch die taktische Flexibilität einfach fehlt.
Und Thiago in der Rückwärtsbewegung auch jetzt nicht der allerbeste. David Alaba, ein Mann, der nach einer langen Verletzung zurückgekehrt ist, dem kann man jetzt dafür natürlich weniger Fehler machen. Jetzt wurde Ancelotti immer wieder kritisiert, dass er nicht rotiert, dass er relativ starr an was festhält und manchen Spielern überhaupt keine Chance bietet. Jetzt hat er gestern ein paar Spieler eingesetzt, die eben rotieren durften. Ist auch nicht richtig gewesen.
Ja, zumindest ist es, glaube ich, ohne die entsprechende Spielpraxis schwer, dann in so einem Spiel auch zu bestehen. Angesprochen jetzt auf David Alaba, muss ich sagen, dass David Alaba für mich schon in den letzten Monaten unter Guardiola etwas geschwächelt hat. Wenn ich mich da an die Champions League Duelle mit Juventus Turin erinnere oder im Auswärtsspiel bei Atletico Madrid, da habe ich furchtbar schwache Partien von ihm im Gedächtnis. Und gestern ist auch schwer zu sagen, nur weil jetzt ein Tolisso zum Beispiel 40 Millionen gekostet hat, heißt es auch nicht gleich, dass er auf einem Niveau, auf diesem Niveau mitspielen kann, wo eigentlich jeder der 22 Spieler einen solchen Marktwert hat. Es war gestern einfach in der momentanen Verfassung der wohl schlechtmöglichste Zeitpunkt der Bayern, um auf PSG zu treffen, obwohl die am Wochenende, glaube ich, nicht mal gewonnen haben. Ich meine, die haben nur 0-0 gespielt, aber es haben gestern alle Faktoren eigentlich gegen Bayern gesprochen, so wie es dann auch die ersten Minuten gelaufen sind mit dem frühen Gegentor. Und ich habe eigentlich in unserer Vorschau vom Montag noch mit einem auf einen Sieg von Bayern getippt. Ich habe gedacht, jetzt kommt diese in der Vergangenheit schon oftmals unter Beweis gestellte typische Bayern-Reaktion, wenn man sie totgeredet hat, schlagen sie umso stärker zurück. Ich hatte mir eigentlich eine solche Reaktion für gestern erhofft. Ja, und dementsprechend war ich dann überrascht, dass dann solche Leistungsunterschiede gab.
Manuel, fehlen die Führungsfiguren auch auf dem Platz, die dann auch in solchen Situationen dann auch vielleicht die Fehler der Mitspieler mal korrigieren, mal eine andere Stellung anmahnen oder eben auch das Spiel einfach an sich reißen und sagen, Freunde, jetzt orientiert euch an mir, so Philipp Lahm?
Das ist mir ein bisschen zu einfach. Also natürlich haben gestern Charaktere gefehlt, wie Ribéry, Robben und Hummels, die auf der Bank saßen. Aber da ist eine Mannschaft trotzdem auf dem Platz gestanden, die das eigentlich von sich selbst verlangen darf, dass man das lösen kann, auch wenn da junge Spieler auf dem Platz stehen. Also eine Teamchemie entwickelt sich ja nicht nur anhand der Charaktere, die auf dem Platz stehen, sondern vor allem anhand des ganzen Mannschaftsgefüges. Und da scheint mir von Beginn der Saison an schon ein gewisses Problem zu bestehen. Wie wir schon angesprochen haben, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer, vor allem bei manchen Schlüsselspielern wie Robben Ribéry, ist vielleicht nicht ideal, auch wenn man von außen nicht seriös beurteilen kann, was da jetzt genau im Argen liegt und ob da jetzt was wirklich Dramatisches im Argen liegt. Mhm. Aber ich glaube, es ist so einfach zu sagen, da fehlen jetzt die erfahrenen Spieler, denn immer wenn Lücken durch die Abgänge von erfahrenen Spielern entstehen, müssen andere Spieler da hineinstoßen. Die Charaktere sind eigentlich auch vorhanden. Wie schon gesagt, Hummels, der wie gesagt leider gestern nicht spielte. Aber trotzdem sollte die Mannschaft in der Lage sein, gestern eine bessere Reaktion zu zeigen nach den Gegentoren. Und es waren für mich nur wenige Phasen mit einigen ganz guten Ideen drin im Spiel, wo ich nicht so unzufrieden war. Das war vor allem in der Mitte der ersten Halbzeit. Aber dann das 2-0 war eigentlich der Genickbruch. Und danach hatte ich auch wirklich teilweise Bedenken, dass es noch höher wird am Ende.
Steffen, offensiv war die große Idee, wir schlagen Flanken. Ich glaube 53 insgesamt, die meisten ohne wirklich nennenswerten Erfolg und gegen so eine Mannschaft wie PSG auch nicht das richtige Mittel.
Ja, also ich fand es beeindruckend, mit welcher Konsequenz man das wirklich durchgezogen hat. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, mit dem ich das Spiel geguckt habe, der selbst Paris-Fan ist, ja, hör mal, wollen die Bayern nicht irgendwann aufhören, Flanken zu schlagen? Sie sehen doch, dass es keinen Erfolg bringt. Und ja, wir mussten da beide nur schmunzeln, weil es einfach Kimmich, also die Flanken von Kimmich zum Beispiel, waren alles andere als schlecht. Bloß ist mit Thiago Silva und Marquinhos sind da zwei Innenverteidiger, die das Kopfballspiel offensiv wie defensiv 1A beherrschen. Und wenn da ab und zu ein Lewandowski oder Müller in der Mitte rumturnt, ist das, glaube ich, ja, schwer durchzusetzen. Und dementsprechend, ja, hätte ich mir von Bayern, ja, was heißt gewünscht, aber hätte ich mir zumindest vorstellen können, dass sie die Qualität besitzen, dies zu erkennen und irgendwann auf andere Mittel umschwenken. Aber das blieb ja quasi nahezu komplett aus.
Und Paris dann eben mit jedem Konter wirklich gefährlich, hätte durchaus auch vielleicht noch ein bisschen höher ausgehen können als 3-0. Marius, dieses 3-0, spiegelt das die Verhältnisse, die Klassenverhältnisse zwischen Paris und Bayern und vielleicht der europäischen Spitze und Bayern momentan wieder?
Ich finde, das hat vor allem den Spielverlauf gestern wieder gespiegelt, wenn man gesehen hat, wie Mbappé in den Strafraum geht, den Schuss enttäuscht und David Alaba in dem Moment ja, sich wegdreht. Ist natürlich verständlich, dass man aus so wenigen Metern nicht den Ball ins Gesicht bekommen möchte, aber ich finde, das hat das Ganze, den ganzen Spielverlauf aus Sicht beider Teams ja symbolisiert. Mbappé konnte dann vorbeigehen und Neymar abstauben. Ich denke, der Kader der Bayern ist zwar, wie Manu schon erwähnt hat, relativ schmal, aber dennoch ist er schon geeignet, auch jede europäische Mannschaft zumindest zu ärgern. Zu ärgern ist eigentlich auch der falsche Ausdruck. Also die ähnliche Mannschaft, wenn man jetzt an die Leistung von Philipp Lahm in den Spielen gegen Real Madrid in der letzten Saison denkt, müsste man nicht unbedingt denken, dass Lahm jetzt der Mannschaft fehlen würde. Okay. Und in den beiden Spielen war Bayern durchaus in der Lage, Real Madrid mehr als zu ärgern, war mehr als ebenbürtig meiner Meinung nach und hätte mit ein bisschen mehr Schiedsrichterglück dieses, ich glaube, Viertelfinalduell auch gewinnen können. Also ich glaube, die Bayern sind nicht so weit weg von der europäischen Spitze, wie man jetzt vielleicht noch frisch nach der Niederlage jetzt annehmen würde. Aber der Abstand ist schon ein wenig größer geworden, weil zumindest auch in den Pep-Jahren und in dem Jahr danach war für mich Bayern ganz klar Mitglied in der absoluten Spitzenklasse des europäischen Fußballs.
Und dahin sollen sie ja möglichst schnell wieder zurück. Deshalb hat Bayern ja auch die Reißleine offenbar gezogen, so ist es zumindest aus den Worten von Karl-Heinz Rummenigge, die er als Pressemitteilung verschickt hat, herauszulesen. Steffen, jetzt muss ein neuer Mann das schaffen. Zunächst einmal Willy Sagnol, aber der wird ja wahrscheinlich keine Dauerlösung werden.
Nein, ich denke mal, der wird, also ja, klar, der sitzt beim Spiel gegen Berlin auf der Bank. Ja, danach ist die Länderspielpause und ich denke mal, diese Zeit wird man in München sinnvoll nutzen, um dort einen geeigneten Nachfolger präsentieren zu können. Es wird viel gemunkelt, gemutmaßt. Wird Julian Nagelsmann, den man aus dem Vertrag herauskaufen will, was ich denke, dass es doch unwahrscheinlich ist. Und Thomas Tuchel wird natürlich auch sofort geahndet mit sämtlichen Beweisbildern, dass er zu so und so derzeit auch am Flughafen A und B war. Ich denke mal, es ist bei dem Club und bei den Namen, die da rumgeistern, im Moment viel Spekulation. Umso gespannter bin ich, wen sie dann letztendlich an Bord holen.
Manuel, wen würdest du dir wünschen?
Ja, die Ereignisse haben es jetzt so überschlagen, dass so die Wünsche, die ich im Hinterkopf hatte, dass die sich ein bisschen erübrigt hatten. Also ich hatte mich lange damit beschäftigt und habe gedacht, wenn Nagelsmann sich jetzt in dieser Saison noch beweisen kann, in Hoffenheim international mit der Doppelbelastung umgehen kann, und das tut er im Moment mit der Rotation, steht auf Platz 2 in der Bundesliga, hat zwar das erste Spiel gegen Braga verloren, aber hat schon gezeigt, dass er auch mit einer schwierigeren Situation, also alle 3 Tage ins Spiel, jetzt hat er viele Verletzte, dass er damit umgehen kann. Und das zeigt mir schon, dass er reif dazu wäre, das nach der Saison zu übernehmen. Und das war auch so meine Hoffnung, dass Bayern die Option, die offensichtlich bestanden hat zwischen dem Verein und Ancelotti, dass das genutzt wird, um den Vertrag vorzeitig zu beenden und dann Nagelsmann zu installieren, falls das überhaupt realistisch gewesen wäre. Aber jetzt, wie wir eben schon gesprochen haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern im Moment darüber nachdenkt, einen ausländischen Trainer wiederzuholen. Ich glaube, sie wollen einen deutschen Trainer. Und entweder wartet man, ob Saniol es tatsächlich bis Saisonende einigermaßen schadlos über die Bühne bringt, oder man bemüht sich tatsächlich um Thomas Tuchel, der schon vom Vorstand vor mehreren Wochen, Monaten gelobt wurde. Ob das realistisch ist und ob das zu Thomas Tuchels derzeitigen Plänen passt, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass der FC Bayern jetzt einen Trainer entlässt, ohne irgendeinen Plan im Hinterkopf zu haben.
Marius, glaubst du, Tuchel würde sich das antun und die Bayern würden sich Tuchel antun, weil man die Geschichten aus Dortmund noch in Erinnerung hat? Der ist ja nun gerade, was Einflussnahme von Seiten des Vorstandes, und die ist ja bei Bayern offenbar an der Tagesordnung und relativ gewünscht, dass Uli Hoeneß da auch vielleicht seine Jungs da mal reindrückt. Lässt Tuchel das mit sich machen?
Zumindest die Erfahrungen aus Dortmund zeigen, dass es wohl eher nicht mit sich machen lässt. Ich denke, Tuchel ist natürlich ein Kandidat, mit dem sich die Bayern auf jeden Fall beschäftigen. Aber es ist halt die Frage, ich denke, dass die Wunschlösung Julian Nagelsmann ist. Julian Nagelsmann wird aktuell zu nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu haben sein. Dementsprechend müsste man, aber vielleicht nach Saisonende, dementsprechend müsste man dann Tuchel verkaufen, dass er nur für einen gewissen Zeitraum Trainer beim FC Bayern sein könnte. Ich glaube nicht, dass sich Thomas Tuchel unter solchen Umständen auf ein solches Engagement einlassen würde. Also ich denke, dass die Tendenz eher intern zu Nagelsmann aktuell geht, aber wegen der Verfügbarkeit auch automatisch Tuchel ein Thema sein wird.
Also sind wir gespannt, wie es bei den Bayern weitergeht, wer dann vielleicht in den nächsten Tagen dann in der Spielpause eventuell als Trainer öffentlich dann bekannt gegeben wird. Wir werden es abwarten und werden dann mal schauen, wie es weitergeht. Wir machen jetzt aber weiter mit dem Blick auf die anderen deutschen Teilnehmer in der Champions League und Borussia Dortmund. Die waren ja auch dabei, haben gegen Real Madrid ziemlich auf die Mütze gekriegt. Das gibt's gleich hier bei uns im Champions League Special mit den Kollegen von 90plus. 90plus und R und die Sportshow schmeißen ihre Expertise zusammen.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Champions League Analyse hier auf meinsportradio.de. Die Kollegen von 90plus sind dabei. Marius, Manuel und Steffen, und die schauen mit uns jetzt auf das Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid zurück. Borussia Dortmund unheimlich gehypt nach dem super Start in die Bundesliga-Saison, aber auf europäischem Terrain, da sah es dann doch ein bisschen anders aus, denn zunächst die Niederlage gegen Tottenham, die konnte man vielleicht noch verschmerzen, beziehungsweise die konnte man noch erklären, vielleicht auch mit Torwartfehlern, aber gegen Real Madrid, da wurde Dortmund dann doch irgendwo auch die Grenze aufgezeigt und auch nochmal gezeigt, dass europäisch vielleicht doch noch ein ganz ganz anderer Wind weht. Marius, 1-3, die Niederlage von Dortmund zu Hause gegen Real Madrid. Man kann verlieren, auch in der Höhe gegen Real Madrid, würde ich sagen, ja, zumindest in der Form.
Ja, das kann man schon. Man muss aber auch sagen, dass die Dortmunder zu Beginn ziemliches Pech hatten, als das Handspiel von Sergio Ramos nicht geahndet wurde, was für mich ein klarer Elfmeter war. Also, falls du dich noch erinnerst, die Szene, wo der Keylor Navas den Ball abfälscht und Ramos, die Hände sind weg vom Körper und bekommt den Ball an die Hand, für mich ein klarer Elfmeter, da könnte das Spiel auch ganz anders laufen.
Lass uns über die Szene kurz sprechen. Also vielleicht haben die anderen da auch noch eine Meinung zu. Also Navas wehrt ab, Ramos steht relativ dicht am Torwart, also reißt die Arme hoch und bewegt damit den Ball. Also eine Volleyballaktion sozusagen. Wie habt ihr das gesehen, Manuel?
Ich habe ja während des Spiels schon auf Twitter mit den Experten von Colinas Erben diskutiert, die mir dann erläutert haben, dass es eher kein Elfmeter war, was aber nicht zu meiner Meinung gepasst hat. Also es ist eine ganz schwierige Situation, wie es bei Handspielen ja häufig der Fall ist. Ich denke aber, der Bewegungsablauf ist so, dass Ramos es schon in Kauf nimmt, dort Hand zu spielen, weil er einfach sich auf die Linie bewegt, zwar nicht in dem Bewusstsein, dass er Hand spielen will, aber dass er den Ball klären will. Und als der Ball von Navas abgelenkt wird, wird eben eine aktive Bewegung mit dem Arm gemacht. Und deswegen hätte ich Elfmeter gegeben, aber ich bin doch kein Schiedsrichter und kein Experte. Und wenn die Herren mir das da plausibel erklärt haben, dann habe ich wirklich für beide Seiten viele Argumente gesehen. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber wie Marius schon sagte, ich wäre jetzt auch dahingehend bereit zu sagen, dass Dortmund da wirklich Pech hatte.
Steffen, deine Meinung, auch wenn die Kollegen von Colinas Erben da eine ganz klare Expertise geliefert haben?
Genau, ich habe diese Diskussion da auch verfolgt und das, bevor ich das Handspiel überhaupt gesehen habe und dachte, na gut, wenn die das so sagen, dann wird das schon passen. Allerdings, als ich dann die Highlights nochmal gesehen habe, war das Handspiel natürlich auch dabei. Mhm. Und da muss ich sagen, aus meiner Sicht hätte sich Real Madrid auf gar keinen Fall beschweren dürfen, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte. Da, ja, wie Manu gesagt hat, Ramos nimmt ein Handspiel in Kauf, auch wenn es in der kurzen Reaktionszeit natürlich schwer ist zu verhindern. Aber nichtsdestotrotz, ich als Fan oder Fußballfan im Allgemeinen hätte auch mehr Elfmeter entschieden als Nicht-Elfmeter.
Also eine Szene, die auf jeden Fall auf den Spielverlauf und den Start in das Spiel großen Einfluss hatte. Marius, ich hatte dich unterbrochen bei der Ausführung, wie es dann weiterging.
Ja, ich denke, man kann gegen solches Real verlieren. Real Madrid war auf jeden Fall angeschlagen im Sinne von den enttäuschenden Ergebnissen in der Liga in den letzten Wochen. Also im Sommer in den Supercup-Spielen hat man sich eigentlich noch in Überform präsentiert gegen Manchester United und Barcelona. Der Start war dann etwas holprig und dementsprechend konnte man damit rechnen, dass Real entsprechend motiviert sein wird für das Spiel in Dortmund. Das erste Tor von Gareth Bale, so ein Tor schießen auch nicht viele Spieler auf dem Kontinent, muss man auch sagen. Ja, und die weiteren Treffer. Dortmund hat selber auch seine Chancen gehabt. Ich denke, Real war einfach cleverer vorm Tor. Möglicherweise geht das Spiel oder es geht nicht mit 2 Toren Unterschied für Real aus, wenn Peter Bosch noch ein bisschen länger bei Dortmund arbeitet. Also möglicherweise ist da, sage ich mal, seine Taktik, die bisher in der Bundesliga sehr gut aufzugehen scheint, in dieser Partie noch nicht ausgefeilt genug oder noch nicht ausgereift genug bei der Mannschaft, als dass man dann auch wirklich dem amtierenden Champions-League-Sieger Paroli bieten kann.
Lassen wir Peter Bosch doch einfach mal erzählen, was er zum Spiel zu sagen hat. Bei den Kollegen vom ZDF hat er das getan.
Real hat viel besser gespielt wie wir. Die haben den Ball so einfach laufen lassen und bei uns war das doch ziemlich, ziemlich schwierig.
Ja, Steffen, es war ziemlich schwierig, wenn man das jetzt vergleicht mit der Bundesliga. Du hattest, oder Marius hatte eben ja schon den Vergleich auch angestellt, die Aufgaben, die in der Bundesliga erledigt wurden und diese Real-Nummer jetzt international. Zeigt das auch, dass es vielleicht für die Bundesliga reicht, aber international der Abstand, weil wir es bei Bayern vorhin auch diskutiert hatten, vielleicht doch ein bisschen zu groß noch ist?
Also ich denke schon, dass das System und die Art und Weise auch in der europäischen Spitzenklasse definitiv Hand und Fuß hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, als ich die Szenen gesehen habe, dass Real Madrid ja gerade bei den Kontern einfach brutal war, wenn ich daran denke, dass ein Lars Stindl oder auch ein André Hahn vom HSV ja beide mehrere Groß- oder Hochkaräte hatten, um Dortmund ein Tor reinzuballern. Sie haben es beiden nicht geschafft und diese Qualität hat halt ein Cristiano Ronaldo oder auch ein Gareth Bale. Die machen die Großchancen halt und lassen sie nicht liegen. Und dementsprechend denke ich mal, dass die Hochkaräter wären alle genutzt worden gegen den BVB, hätten sie auch schon eher ein Gegentor kassiert. Aber das ist diese Lücke, die du angesprochen hast, zwischen der Bundesliga und halt der absoluten Königsdisziplin Champions League. Und dann natürlich noch Real Madrid, die nicht zum ersten Mal jetzt der Titelverteidiger sind.
Jetzt hat Stern.de zum Beispiel dem Borussia-Trainer Peter Bosch vorgeworfen, eine Harakiri-Taktik benutzt zu haben und damit im Grunde Real Madrid die nötigen Räume dann gegeben zu haben, weil sie nicht gut abgesichert haben. Wie würdest du das sehen, Manuel?
Ja, Harakiri ist schon ein hartes Wort, aber es trifft im Kern schon. Denn Dortmund hat auch in der Bundesliga einige Lücken offenbart. Gladbach zum Beispiel konnte das nicht nutzen, obwohl sie 5-6 sehr gute Konteransätze hatten. Das Problem gegen Real war meiner Meinung nach auch vor allem, dass Real einfach eine Mannschaft ist, die sich aus diesem wirklich aggressiven Pressing von Dortmund locker leicht befreien kann. Also das ist Ramos, Varane haben die Fähigkeit, sind zwar nicht die beiden besten Verteidiger vielleicht im Spielaufbau, aber haben die Fähigkeit, auf jeden Fall den Ball so nach vorne zu spielen, dass sich die Mittelfeldspieler um Modric, um Kroos, um Casemiro natürlich dann wieder in Räume bewegen können, wo die gegnerischen Pressing-Versuche einfach ein bisschen wirkungslos erscheinen. Und wenn du dann mit einem Isco beispielsweise noch einen Spieler hast da vorne, der genau diese Fähigkeiten auch hat, nur nochmal 30, 40 Meter weiter vorne platziert ist, dann wird es für Dortmund überall auf dem Feld ganz, ganz schwer, das Pressing so durchzuziehen, dass man wirklich Ballgewinnen kommt. Und das im Vergleich oder im Zusammenhang mit dem hohen Stehen des BVB ist einfach gegen Real tödlich gewesen. Ich weiß auch nicht, ob sich das abstellen lässt, wenn Peter Bosch weiterhin sein Ding durchzieht und weiterhin gegen solche Teams seine Ideologie durchzieht. Aber vielleicht hätte er anpassen müssen gegen Real, aber hinterher ist man immer schlauer und ich denke, dass Dortmund durchaus auch in der Lage ist, gegen solche Teams mit einer defensiveren Herangehensweise Erfolge zu erzielen und dass dieser Weg nicht der einzig richtige sein muss.
Dann lassen wir noch mal beim Torwart uns erzählen, wie er denn das Spiel gesehen hat, Bürki, im Interview mit dem ZDF.
Sie haben mehr Chancen rausgespielt, auch sehr, sehr gefährliche Konter gefahren. Wir konnten unser Spiel eigentlich gar nicht auf den Platz bringen, die Gegenangriffe früh zu unterbinden. Das ist heute nicht gelungen, weil halt wirklich zu viel individuelle Klasse auch am Platz stand.
Ja, die individuelle Klasse, die es am Ende dann eben auch noch entschieden hat. Ronaldo, der mal wieder getroffen hat, Marius, und der letztlich auch damit dafür gesorgt hat, dass Borussia Dortmund jetzt in der Champions League nach zwei Spieltagen schon vor dem Aus, vor dem Nichts eigentlich steht.
Ja, der BVB steht wirklich mittlerweile schon gehörig unter Druck. Die Niederlage gegen die direkten Konkurrenten ist natürlich, ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, beide haben 6 Punkte, aber man muss dann auch sehen, Dortmund muss auch noch gegen Nicosia spielen. Real Madrid wird auch noch gegen Tottenham spielen. Beide haben noch gar nicht gegeneinander gespielt. Die Bayern hatten in dem Jahr 1999, als sie ins Champions-League-Finale gekommen sind, haben sie auch das erste Spiel bei Brøndby verloren, glaube ich. Und danach das zweite nur unentschieden daheim gegen Manchester United gespielt und sind trotzdem in der Gruppe, in der dann auch noch der FC Barcelona war, als Gruppenerster weitergekommen. Also nach zwei Spieltagen kann es schon düster aussehen, aber dann da ist noch nicht der Zug abgefahren.
Sie müssen aber natürlich drauf hoffen, dass jetzt Tottenham noch ordentlich federn lässt im weiteren Verlauf und selber dürfen sie sich nicht mehr allzu viel erlauben. Real Madrid dagegen, ja, die sitzen da sicher oben an der Spitze der Tabelle, aber Toni Kroos hatte hinterher gesagt, wir hätten eigentlich noch viel mehr Tore machen müssen, Steffen. Da hat man sogar sich ein bisschen fahrlässig in der Chancenauswertung gezeigt.
Ja, das durchaus. Also da wäre natürlich definitiv mehr drin gewesen, gerade hinsichtlich der Konter, wo Sokratis und auch Toprak einfach tempomäßig nicht annähernd hinterhergekommen sind. Man hat es natürlich, Roman Bürki, der hat da alles in allem ganz souveränen Eindruck hinterlassen können. Im Gegensatz zum Tottenham-Spiel, ja, auch er hat wieder ein Tor ins kurze Eck kassiert, was so eigentlich nicht fallen darf. Nichtsdestotrotz hat er auch dafür gesorgt, dass es im Endeffekt nur bei den 3 Gegentoren blieb. Allerdings vergisst Kroos auch, sich da bei seinen Hintermännern zu bedanken, die immerhin auch dafür gesorgt haben, dass Dortmund nur bei einem Treffer blieb. Da wäre ja, was die Chancen angeht, durchaus auch mehr drin gewesen.
Auch da hätten sie natürlich durchaus was machen können. Ja, was bedeutet das, Manuel, jetzt, wir hatten ja eben über den Trainer schon gesprochen, du hattest ja auch schon was gesagt. Muss man Peter Bosz jetzt kritisieren für die Art, wie er international auftritt? Oder ist das auch was, wo man jetzt auch auf Dortmunder Seite sagt, naja, er muss es ja auch irgendwo testen, warum nicht gerade auf dem Level? Weil da kann man natürlich dann auch aus Fehlern auch noch ganz gut lernen.
Genau, das ist der Punkt. Dortmund hat natürlich große Ambitionen gehabt vor der Champions-League-Saison. Natürlich noch nichts verloren, aber wenn du in so eine Gruppe gelost wirst, dann und dann das erste Spiel in England verlierst, dann kannst du zu Hause dich natürlich hinten einigeln und selbst auf Konter spielen. Oder aber du gehst tatsächlich das Risiko ein und machst es so, wie Peter Bosz es gemacht hat. Er war davon überzeugt von dem Plan und Dortmund hatte meiner Meinung nach auch kleine Balanceprobleme in der Aufstellung. Also ich fand jetzt nicht, dass unbedingt Jain der geeignete Spieler war auf der 6, weil der 6er Raum wird bei Peter Bosz meiner Meinung nach sehr, sehr offen gelassen. Also die Außenverteidiger stehen extrem breit und die Innenverteidiger und der 6er, die müssen das Spiel quasi alleine absichern. Vielleicht wäre Julian Weigel, auch wenn er direkt aus einer Verletzung kam und erst ein wirkliches Spiel über die volle Distanz absolviert hat, wäre gestern vielleicht der richtige, vorgestern war es, vielleicht der richtige Kandidat gewesen. Mhm. Das war alles so ein bisschen, es haben so die Kleinigkeiten gefehlt. Diese ganzen Kleinigkeiten zusammen summiert haben halt dieses Spiel ergeben. Und ich denke schon, dass Dortmund, wenn sie jetzt zweimal Nicosia bezwingen, dass sie sich schon überlegen, ob sie gegen Tottenham zu Hause genauso aggressiv anfangen und genauso hoch stehen oder ob sie nicht vielleicht noch einen Defensivspieler mehr ins Spiel bringen und sich ein bisschen reaktiver auflaufen werden.
Wird das Auswirkungen, Marius, haben auf die Dortmunder Leistung in der Bundesliga, dass man sich da jetzt irgendwie von beeinflussen lässt von der Niederlage gegen Real?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, die Dortmunder können das ganz realistisch einschätzen. Besonders die Analyse hinter dem Spiel von Peter Bosz, die du jetzt gerade eingespielt hast, hat mir gut gefallen. Der das ganz nüchtern genommen hat, der das anerkannt hat, dass Real die bessere Mannschaft ist, an dem Tag auch besser gespielt hat. Es ist ja nicht immer auch gesichert, dass die auf dem Papier bessere Mannschaft auch besser spielt. Das war an dem Tag so. Ich denke, man hat in der Bundesliga bisher so gute Leistungen gebracht, dass man sich das jetzt auch nicht durch eine Niederlage gegen einen solchen Gegner kaputt machen lassen sollte. Dementsprechend glaube ich auch, dass die Dortmunder in den weiteren Gruppenspielen noch ihre Punkte holen werden. Mhm. Ob es dann auch wirklich reicht, um noch weiterzukommen, ist wie gesagt ja fraglich. Aber ich glaube nicht, dass der Lauf in der Bundesliga jetzt wirklich von dieser Niederlage betroffen sein könnte.
Momentan stehen die Dortmunder mit 0 Punkten auf Platz 3, also dank des besseren Torverhältnisses, dank der 2 geschossenen Tore bisher im Wettbewerb vor Apoel Nicosia, die mit 0:6 Toren und 0 Punkten hinten liegen, 2x 0:3 verloren haben, erst gegen Real Madrid, jetzt auch gegen Tottenham Hotspur. Am 17. Oktober geht es dann weiter. Apoel Nicosia empfängt dann Borussia Dortmund. Dann müssen auf jeden Fall Punkte für Dortmund her. Die Bayern, das habe ich eben noch nicht gesagt. Die Tabellensituation in der Gruppe B können wir da auch noch mal kurz beleuchten. Paris vorne mit 6 Punkten, 8:0 Toren. Bayern zweiter, 3 Punkte, 3:3 Tore. Dritter Celtic Glasgow, die gestern sich mit 3:0 gegen Anderlecht behauptet hatten, mit 3:5 geschossenen Toren und 3 Punkten auf Platz 3 und Anderlecht mit 0:6 Punkten, ebenfalls wie Nicosia, auf dem letzten Platz. Und wir gucken gleich auf den dritten Teilnehmer aus Deutschland, auf Rasenball Leipzig, die in der Gruppe G spielen. Und das ist unsere nächste Station und unser nächstes Thema hier beim Champions League Rückblick auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wir kommen hier im Champions League Rückblick zum dritten deutschen Team, auch zu Rasenball Leipzig, die in der Gruppe G jetzt an diesem Spieltag eine 0-2 Niederlage bei Beşiktaş Istanbul kassiert hatten. Und wir hören mal rein, was Ralf Hasenhüttl, der Trainer, bei den Kollegen vom ZDF nach dem Spiel gesagt hat.
Am meisten enttäuscht mich eigentlich die Tatsache, dass wir nicht zu Beginn das gespielt haben, was wir eigentlich können und dass wir uns von dieser Atmosphäre haben so beeindrucken lassen. Ich glaube, dass wir viel mitnehmen aus dem Spiel an Erfahrung, dass wir heute auch gesehen haben, was uns noch fehlt, dass wir da einfach im ersten Auswärtsspiel ja sicherlich auch Lehrgeld gezahlt haben, wenn man will. Erste Halbzeit war wirklich eine Lehrstunde für uns, aber wir brauchen solche Erlebnisse, wir müssen diese Erfahrungen machen, um besser zu werden und heute war das sicherlich eine interessante Erfahrung für uns.
Zu Hause zum Start der Champions League hatte Leipzig 1-1 gegen Monaco gespielt, bei Beşiktaş Istanbul also mit 0-2 verloren. Marius, die Stimmung, die aufgeheizte Stimmung im Beşiktaş-Stadion, dann doch noch eine Nummer zu groß für die unerfahrenen Leipziger. Hast du es auch gesehen, wie Ralf Hasenhüttl?
Ja, das hat man durchaus gesehen. Wir hatten in der Vorschau für den Champions League-Spieltag auch sowas in der Art befürchtet, dass sowas vorkommen kann. Die Atmosphäre bei türkischen Mannschaften ist schon sehr speziell, sehr laut, sehr frenetisch, was wirklich für nicht unbedingt Europapokal erprobte Mannschaften mentales Neuland ist. So war es dann auch bei Leipzig. Das hat sich vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt. Wobei man auch natürlich sagen muss, dass Beşiktaş auch sehr gut gespielt hat. Also es war nicht nur, dass die Atmosphäre Leipzig so zugesetzt hat, das war auch eine gute Leistung von dem Gegner. Aber Hasenhüttl hat es meiner Meinung nach schon richtig gesagt, diese Europapokal-Erfahrung ist für jede Mannschaft, die in dem Wettbewerb irgendwas erreichen möchte, unablässlich. Wenn man sich an den ersten Dortmunder Auftritt unter Jürgen Klopp erinnert, in der Champions League, es ging auch, glaube ich, nur bis Weihnachten, also weiter über die Gruppe hinaus ging es nicht eben, wie ich in Erinnerung habe, wegen dieser Erfahrung, diese gewisse Kaltschnäuzigkeit, so nenne ich es jetzt einfach mal, damals der Dortmunder Mannschaft abgegangen ist. Das könnte auch sehr gut bei Leipzig geschehen, dass es in dieser Saison trotz ausgeglichener Gruppe vielleicht noch nicht zu mehr reicht, weil eben man noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Aber generell ist es so, dass am Dienstag in Istanbul auch schon die bessere Mannschaft gewonnen hat, also nicht nur die Mannschaft mit den besseren Fans.
Ryan Babel mit dem ersten Tor in der 11. Minute und danach dann kurz vor dem Pausenpfiff war es Talisca mit einem Kopfball, der dann in der 43. Minute den 2-0 Endstand zu dem Zeitpunkt schon klar gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Manuel, da waren die Leipziger ein bisschen besser drin, aber es lang ihnen dann auch nicht, weil auch die Türken dann auch nicht nur offensiv gute Akzente setzen konnten, sondern eben hinten auch ein bisschen auf Verwaltung machen konnten.
Genau, Beşiktaş hat sich zurückgezogen, was ihr gutes Recht ist. Sie wussten ja natürlich, wie gut die Leipziger Offensive ist und wie spielstark Leipzig auch sein kann. Leipzig hat das in der zweiten Halbzeit, wie schon angesprochen, wirklich nicht schlecht gemacht, hat häufig aufs Tor geschossen, aber kam natürlich dadurch, dass Beşiktaş so defensiv stand und so vielbeinig verteidigt hat, auch selten in eine wirklich unglaublich gefährliche Schussposition. Also vieles ist dann ein bisschen aus dem Zufall heraus oder aus der zweiten Reihe oder halbherzig durch Halbchancen entstanden. Beşiktaş hatte immer noch seine kleinen Chancen durch Konter. Es war einfach clever gemacht. Also 2-0 Führung, tolle Stimmung, Leipzig beeindruckt und dann den offensiv einigermaßen den Zahn gezogen, wenngleich sie, wie gesagt, einige Chancen noch zugelassen haben. Die Türken aber insgesamt, wie Marius schon angesprochen hat, hat die bessere und im Endeffekt auch die cleverere Mannschaft gewonnen. Aber das gehört zum ganz normalen Entwicklungsprozess einer Mannschaft, die das erste Mal im Europapokal spielt.
Lernprozess auch für Naby Keita, der lief in der ersten Halbzeit auch ein bisschen rum wie Falschgeld, Marius.
Ja, also er hätte sich auf jeden Fall nicht beschweren können, wenn er vorzeitig hätte gehen müssen, also den Halbzeitpfiff nicht mehr miterlebt hätte. Momentan wirkt er generell ziemlich übermotiviert nach seinem Wechsel. Also ist er auch schon im Bundesligaspiel gegen Gladbach vom Platz gestellt worden. Natürlich da in der Situation der Platz, also die Aktion vom Dienstag, da kann man schon eine gewisse Absicht sehen. Bei der roten Karte gegen Gladbach war das nicht unbedingt der Fall, aber es war dennoch eine rote Karte. Momentan wirkt er möglicherweise in seinem Abschiedsjahr ein wenig übermotiviert. Zeigt einfach für mich auch, dass auch so ein Wechsel, auch wenn er erst in 9 bis 10 Monaten stattfinden wird, dann auch so ein relativ jungen Spieler dann auch nicht kalt lässt. Also wahrscheinlich ist er momentan ja gewillt, besonders zu glänzen oder besonders motiviert. Und momentan wirkt es sich aber auf dem Platz eher negativ aus.
Das wollte ich gerade sagen, Manuel. 22 ist er ja erst alt, 22 Jahre. Ist aber einer, der ja in der letzten Saison so oft den Unterschied gemacht hat. War das da noch so eine Unbefangenheit, die er an den Tag legen konnte und jetzt durch diese ja hohe Ablöse, die dann auch Liverpool für ihn jetzt schon gezahlt hat oder schon bereit ist zu zahlen, ist ihm da so ein bisschen die Unschuld genommen?
Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also das ist schwer einzuschätzen. Es kann auch für einen jungen Spieler in diesem Alter eine ganz, ganz typische kleine Formdelle sein, die jetzt durch ein paar unglückliche Aktionen, durch einen etwas schwierigeren Saisonstart, durch die Tatsache, dass vielleicht nicht alles genauso läuft, wie er es gerne hätte, zustande kommt. Also das kann natürlich sein, dass ihn die Transfergeschichte noch ein bisschen beschäftigt und dass das auch bei ihm mental eine Rolle spielt und dass das nicht so leicht abzustellen ist. Aber ich denke, gerade jetzt die Pause durch die Sperre in der Bundesliga und jetzt die bevorstehende Länderspielpause wird ihm ganz gut tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Keita, der gerade zum Saisonbeginn auf Schalke am ersten Spiel, wo Leipzig relativ schwach war, aber er doch der beste Spieler von RB war, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich langfristig eine Delle gibt. Ich denke, spätestens nach der Länderspielpause sehen wir wieder einen deutlich besseren Navigator.
Auch er natürlich dann mit einem Lernprozess, den er durchmacht. Timo Werner, über den müssen wir natürlich auch noch sprechen. Marius, dem war der Lärmpegel irgendwann ein bisschen zu laut, weil er eben auch sehr unter Kreislaufproblemen litt. Nur der Lärmpegel kann es nicht gewesen sein, weil er weiß es ja eigentlich, wie es ist, eine aufgeheizte Stimmung vor allen Dingen gegen sich zu haben.
Ja, das hat mich, also mich hat das im hinterher auch ein bisschen überrascht. Also ich denke aber auch, dass Timo Werner seit Beginn des letzten Sommers ein ziemlich enormes Programm hatte. Gut, Leipzig hat im letzten Jahr keine Mehrfachbelastung, aber er hat nahezu alle Spiele gemacht in der Liga. Danach wäre er bei der U21-EM gewesen, aber da er so gut gespielt hat, war er ja schon beim Confed Cup, also gleich mal quasi eine Etappe übersprungen. Hat dort ja mehr oder weniger auch uns zum Titel geschossen und danach die Vorbereitung und es geht gleich weiter. Und ich denke, dass man oft bei jungen Spielern sehen kann, wenn sie im Sommer keine vollständige Vorbereitung absolvieren, dass die Leistung oftmals irgendwann beginnt zu leiden, möglicherweise auch mal über eine ganze Saison. Ich habe das im letzten Jahr ein wenig beobachten können nach der Europameisterschaft, haben zum Beispiel Kingsley Coman oder Anthony Martial bei ihren jeweiligen Vereinen bei weitem nicht an die Leistung aus der Saison 2015, 2016 anknüpfen können, weil eben durch das weite Kommen ihres Landes sie lange im Einsatz waren, dadurch verspätet ins Training wiedergekommen sind. Und dieser Trainingsrückstand haben jetzt die beiden genannten Spieler nicht geschafft, über die komplette letzte Spielzeit so wirklich aufzuholen. Also so junge Spieler leiden da manchmal schon oft drunter, wenn sie verspätet oder ja eben einfach keine komplette Vorbereitung absolvieren, weil gerade in einem Alter, wie sich Timo Werner befindet, Anfang 20, ist es ja auch so trotzdem, dass sich der Körper, die Ausdauer und viele andere Faktoren eben auch noch weiterentwickeln. Mhm. Ja, und ich denke, dass das möglicherweise war das Spiel am Dienstag mal so ein gewisser Zeitpunkt, wo sein Körper an ja seine Belastungsgrenze gekommen ist und sich das dementsprechend dann so ausgewirkt hat, dass er wirklich nicht mehr weiterspielen konnte.
Manuel, was glaubst du, wie sehen die Ambitionen von Leipzig jetzt aus nach dieser Niederlage in der Gruppe? Der nächste Gegner ist Porto, die haben sich gegen Monaco mit 3:0 durchgesetzt, ziemlich glatt und für mich ein bisschen überraschend, dass Monaco auch so schlecht ist momentan oder so schlecht dasteht.
Ja, es ist natürlich eine Gruppe, die von vornherein sehr eng war, also man konnte schon bei der Auslosung sehen, dass man da wirklich man konnte hin und her rechnen und man hat wirklich keinen klaren Favoriten für irgendeinen Platz gehabt. Also ich denke schon, dass Leipzig noch die Ambition hat, jetzt schnell aus den Fehlern zu lernen und das noch gerade zu biegen, also aus den beiden Spielen gegen Porto. Ich traue Leipzig definitiv zu, auch wenn Porto gegen Monaco überrascht hat, aber wenn man das Spiel von Porto und Monaco gesehen hat, dann fällt auf, dass Monaco wirklich einige Chancen hatte, Falcao an die Latte und dass Porto einfach effizienter war. Also es war gar nicht so ein Riesenunterschied zwischen beiden Mannschaften. Ich traue Leipzig zu, dass sie tatsächlich noch Zweiter werden können. Also Gruppensieg, da sind für mich jetzt schon ein paar Punkte zu viel verschenkt worden, weil ich davon ausgehe, dass irgendwo auf jeden Fall entweder in Monaco oder in Porto auch nochmal eine Niederlage bei herumkommen kann. Aber ich traue denen Platz 2 zu, aber ich denke auf jeden Fall, dass die Ambitionen im Club so dargestellt wurden, dass sie auf jeden Fall international überwintern und in die Europa League kommen. Aber es wäre schon schön, mit zwei Mannschaften in die K.O.-Phase der Champions League zu gehen. Aber wie gesagt, ich traue sowohl Leipzig als auch Dortmund trotz der schweren Ausgangsposition immer noch zumindest zum Teil zu.
Und bei Bayern bist du sehr sicher, dass das für Platz 2 reicht?
Ja, das auf jeden Fall. Also bei allem Respekt vor Celtic und Anderlecht, auch das Spiel in Glasgow, das wird zwar stimmungsvoll und das werden ein paar Minuten, in denen Bayern wahrscheinlich leiden muss, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass da irgendwas schief geht. Also dafür ist Bayern dann doch zu gut.
Marius, siehst du genauso?
Ja, also die Bayern profitieren dann schon ein bisschen von der Gruppe. Also natürlich ist es nie wünschenswert, gleich in der Vorrunde gegen ein solches Paris Saint-Germain zu spielen, aber wie Manu schon gesagt hat, die anderen Gegner sind für mich qualitativ so weit hinter den Bayern, dass am Weiterkommen der Bayern zumindest keine Zweifel bestehen sollten.
Dann gucken wir doch nochmal kurz über die anderen Gruppen. Schauen wir auf die Gruppe A, Manchester United. Manuel, die haben da ihren Lauf aus der Liga weiter fortgesetzt. 6 Punkte, 7-1 Tore, gestern mit 4-1 gegen ZSKA Moskau gewonnen, vor Basel, Moskau und Lissabon, klarer Tabellenführer.
Ja, wir hatten gedacht, dass Manchester United in Moskau vielleicht ein paar Schwierigkeiten bekommt. Wir gingen schon von einem Sieg aus, aber dass der jetzt so deutlich ausfallen wird, das hatten wir nicht gerechnet. Man hat gesehen, also ich habe jetzt bei Manchester United zum Beispiel gestern nur die Zusammenfassung gesehen, aber das war einfach das große Alter in der Abwehr von Moskau mit den Beresutskis. Das ist einfach nicht mehr tragbar. Das ist auf diesem Niveau, wenngleich sie ihr erstes Spiel ja gewonnen haben, aber wie gut Benfica ist, das haben sie ja gestern gegen Basel gezeigt. United hat sich einfach gestern verdient durchgesetzt und die Klasse von Manchester mit Lukaku, den ich jetzt hier häufiger in Spielen sehe, für einen immer besseren Transfer halte, die hat sich dann einfach dann hoch verdient durchgesetzt und hat Moskau keine Chance gelassen. Ich denke auch, dass United keine Probleme haben wird, vielleicht schon nach dem vierten Spieltag auch als Gruppensieger festzustehen.
In der Gruppe C gilt das Gleiche wahrscheinlich für den FC Chelsea, der dort mit 6 Punkten und 8-1 Toren an der Spitze steht vor der Roma. Die kommt auf 4 Punkte, Atletico 1 Punkt und Karabakh Akdam mit 0 Punkten am Tabellenende. Marius, Chelsea nach leichten Problemen zum Start der Premier League jetzt richtig im Rollen und vor allen Dingen auch Alvaro Morata jetzt wieder mit den Toren, die man von ihm erwartet.
Ja, erinnert mich ein bisschen an letzte Saison. Da ist ja Chelsea auch ähnlich bescheiden gestartet. Dieses Jahr haben sie die Wende noch schneller geschafft. Also die Leistung in der Liga und die Leistung in der Champions League vor allem auch, man hat ja immerhin gestern bei Atletico gespielt, geben zumindest Fans von Chelsea Grund, zuversichtlich in die noch lange Saison zu schauen. Aber so ein Erlebnis wie gestern, ist natürlich für Selbstvertrauen unglaublich wichtig und ich denke, dass Chelsea spätestens seit gestern auch so richtig in der Saison angekommen ist, wobei schon man in den letzten Wochen gesehen hat und vor allem auch durch Alvaro Morata, durch seine Tore, dass auch mit Chelsea in diesem Jahr trotz der, eigentlich trübt ja nur diese relativ unnötige Niederlage zum Auftakt daheim gegen Burnley das Komplettbild, weil ansonsten hat man sich ja weitestgehend auch wie ein englischer Meister präsentiert und ich denke auch, dass mit Chelsea in der K.O.-Phase zu rechnen sein wird.
Also da ja auch ein Trainer am Werk, Antonio Conte, der absolut sein Handwerk versteht. Schauen wir auf die Gruppe D. Barcelona dort nach dem Sieg gegen Juventus Turin am ersten Spieltag mit 3-0 gestern mit einem 1-0 Sieg über Sporting Lissabon. Manuel, da haben sich die Katalanen ein bisschen schwer getan.
Ja, war auch kein einfaches Auswärtsspiel. Sporting ist eine wirklich gute Mannschaft, die auch über die Mittel verfügt, um Barca weh zu tun. Bas Dost hatten wir eigentlich von Anfang an erwartet, dann spielt Dumbia, der sich wirklich in der kuriosen Szene bei seiner eigenen Schwalbe verletzt hat. Das war für mich die Geschichte des Spieltags. Und ja, Barca hat sich schwer getan und das konnte man auch erwarten, dass sie auswärts vielleicht in der Champions League noch nicht so gefestigt sind. Aber ja, das Spiel wurde gewonnen und das ist auswärts genau das, was zählt. Du musst auswärts als Top-Team deine Spiele gewinnen. Wie du das machst, ist relativ zweitrangig. Überzeugen muss man in der Gruppenphase eher zu Hause und deswegen läuft bei Barca eigentlich alles nach Plan. Juve hat sich bei seinem 2-0 gegen Piräus jetzt auch nicht gerade von der allerbesten Seite gezeigt, hat sich lange schwer getan und dementsprechend sind die Weichen da schon ganz klar auf Barcelona gestellt.
Und dann gucken wir auf die Gruppe E. Sevilla vor Liverpool, Spartak und Maribor dort in der Tabelle 4-2-2-1 Punkt. Und die Liverpooler, Marius, sie haben wieder genau das gezeigt, was sie in den letzten Wochen immer zeigen. Sie haben vorne Chancen ohne Ende, nutzen aber mal gerade eine und hinten sind sie immer zu fehleranfällig und immer für einen Fehler gut. Und Jürgen Klopp verkauft das Ganze immer ein bisschen mit Pech. Ist das eine Ausrede, die man in Liverpool noch lange sich anhört?
Ich denke nicht. Ich habe das Spiel am Wochenende gegen Leicester gesehen. Was der Simon Mignolet veranstaltet hat, war teilweise sowas von abenteuerlich. Bei dem Gegentreffer am Dienstag sieht wiederum Loris Karius nicht gut aus. Also für mich hat Liverpool auf jeden Fall ein sehr dickes Torwartproblem. Für die Ambitionen, die der Club hat, reicht keiner der beiden Torhüter. Generell sehe ich keine Mannschaft als englischen Meister, die Ragnar Klavan als dritten Innenverteidiger im Kader hat, bei allem Respekt. Und ich denke, dass Jürgen Klopp mit dieser Offensive, die er doch hat, automatisch Erwartungen schürt. Aber diese Erwartungen zu halten, ist einfach mit dieser Abwehr kaum möglich. Und dementsprechend glaube ich, dass das in die nächsten Wochen für Jürgen Klopp, je nachdem wie die Spiele verlaufen, auch ungemütlicher werden könnten.
Kann ihn das, Manuel, zu Bayern treiben?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er mit seinem Spielstil der ideale Bayern-Trainer ist. Glaube ich schon, dass er zwar kritisch gesehen wird, jetzt mitunter schon in Liverpool, aber dass er einfach von seiner Art her, er ist ein sehr positiver Trainer, ein sehr enthusiastischer Trainer und ein Trainer, der die Fans auch mitnimmt. Und deswegen denke ich, dass er da einfach noch einen Kredit hat. Natürlich muss er jetzt sehen, dass er die Entwicklung vorantreiben kann. Also neben Keita, den man vielleicht sogar schon zu dieser Saison gebraucht hätte, aber dann ja nicht realisieren konnte, hätte man auch noch einen Innenverteidiger verpflichten müssen. Wie Marius das schon angesprochen hat, auch ein Torhüter wird vielleicht in der nächsten Saison Thema sein. Ich denke, dass er noch die Chance bekommt, auf jeden Fall in der nächsten Saison diese Probleme zu bereinigen und dann mit einem wirklich rundherum in sich stimmigen Kader dann zeigen kann, was in ihm steckt.
Und dann gucken wir noch auf die Gruppe F, wo ein Kader mittlerweile zeigt, was in ihm steckt, nachdem er um 250 Millionen Euro dann noch neu zusammengestellt bzw. ergänzt wurde. Pep Guardiola, der durfte ja vor der Saison einkaufen, hat das Geld, was ihm zur Verfügung steht, vor allen Dingen in die Defensive investiert. Das zeigt sich momentan in der englischen Liga als gute Investition und auch in der Champions League setzt sich das weiter fort. 2-0 zu Hause gegen Schachtar Donetsk gewonnen, wieder die Null gehalten, 6 Punkte nach 2 Spielen und 6-0 Tore. Marius, bei City stimmt mittlerweile das Gesamtpaket oder sind sie einfach noch nicht richtig gefordert worden?
Nein, ich glaube schon ersteres. Ich denke, mittlerweile stimmt das Gesamtpaket. Ich finde es schade, dass Guardiola leider bei City seiner Meinung nach so viel nachkaufen muss. Da seid ihr nicht nur in diesem Sommer über 200 Millionen ausgegeben, er hat auch letzten Sommer weit über 100 Millionen ausgegeben. Also in 3 Transferfenstern hat er, glaube ich, über 300 Millionen Euro ausgegeben. Und eigentlich stand für mich Guardiola immer ein bisschen für was anderes, nämlich auch Spieler, die vielleicht nicht so übermäßig talentiert sind, zu verbessern. Generell hat er jetzt aber bei City sich seine Mannschaft ja wie teilweise im Fußballmanager zusammenstellen dürfen. Wenn die Ressourcen relativ unbegrenzt sind, dann geht das auch ganz gut. Und mittlerweile spielen sie auch absolut beeindruckenden Fußball. Also die ganzen vergangenen Spiele wurden 5-0 gewonnen, glaube ich. Also ich glaube 3 oder 4 Spiele vor dem Champions League-Duell. Und da waren auch teilweise Gegner dabei, die schon andere große Mannschaften in der Premier League geärgert haben. Also City ist auf jeden Fall momentan am Rollen und auch schon würden das auch unter Beweis stellen, wenn sie auf entsprechende Gegner stoßen würden, meiner Meinung nach.
Napoli schlägt Feyenoord mit 3-1, Zweiter in der Tabelle, punktgleich mit Schachtar Donetsk, Feyenoord ohne Punkt am Tabellenende. Manuel, ist das der Einlauf, der auch nach der Vorrunde dann zu erwarten ist? City vor Napoli?
Ja, auf jeden Fall. Neapel hat sich ja am ersten Spieltag schwer getan gegen Donetsk. Donetsk hat ja auch in Manchester ein paar ganz gute Chancen gehabt, aber ich denke, dass Neapel im Endeffekt deutlich stärker sein sollte als Schachtyor und die auch vor allem im heimischen Stadion, das ja auch für seine Lautstärke bekannt ist, dass San Paolo bezwingen wird. Und ich denke, dass Neapel auch gegen Feyenoord die 6 Punkte holt. Vor allem kann Neapel auch City wehtun. Auch wenn die Defensive von City verbessert wurde. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Chelsea. Da werden sie schon mal richtig gefordert. Und da wird man sehen, wie das funktioniert. Ich denke, Neapel, auf jeden Fall werden sie Zweiter. Wir hatten am Anfang sogar gedacht, dass sie vielleicht mit ein bisschen Glück um den Gruppensieg konkurrieren können. Aber dafür darf man halt nicht in Donetsk verlieren. Also Platz 2 sollte da das Ziel sein von Neapel. Und die könnten dann in der K.O.-Phase jeden Gegner zumindest ziemlich ärgern.
Also wir werden es weiter im Blick behalten. Der nächste Champions-League-Spieltag dann am 17. und 18. Oktober mit den weiteren Partien. Wir bleiben dran in der Vor- und in der Nachschau hier auf meinsportradio.de. 90 Plus on Air mit den Kollegen von 90 Plus. Heute waren dabei der Steffen, der Manuel und der Marius. Danke euch.
Danke.
Jo, ciao.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.